Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Luse in Frankfurt.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem Whitepaper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/Musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir einmal über Entgelttransparenz in den Unternehmen. Am 6. März war in Deutschland, nein, nicht Frauentag, das war der 8. März und der war in Berlin auch ein Feiertag. Am 6. März war in Deutschland Equal Pay Day. Es ist der internationale Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern und der soll auf den Gender Pay Gap aufmerksam machen. Dem wiederum entgegenwirken sollen eine EU-Richtlinie sowie das Entgelttransparenzgesetz, das im Jahr 2017 bereits in Kraft getreten ist. Wo stehen wir eigentlich heute? Lieber Dr. Lelei, was ist der Gender Pay Gap?
Ich finde, Herr Krabbel, es ist ja bezeichnend und auch richtig, dass der Weltfrauentag ganz nah kalendarisch zumindest an dem Equal Pay Day liegt. Denn, und das ist ja letztendlich auch der Inhalt des Ganzen, die Dinge haben einen Zusammenhang. Und wenn man sich mal anschaut, der Gender Pay Gap ist in aller Munde und man kann, und das lieben wir Juristen ja, eine Diskussion führen, was ist er nicht. Die Definition allerdings ist meiner Meinung nach relativ einfach. Es wird nämlich gesagt, der Gender Pay Gap ist der Verdienstabstand pro Stunde, also bezogen auf den Stundenlohn, das Stundenentgelt zwischen Frauen und Männern. Und das ist ja erstmal auch ganz neutral und sagt gar nicht so viel aus, sondern ist erstmal nur eine Feststellung.
Ja, und beim Thema Feststellung wird es natürlich dann auch wieder spannend, denn es kursieren ganz unterschiedliche Zahlen. Welchen Wert sollte man realistischerweise ansetzen?
Ja, richtig, die kursieren und da manchmal finde ich das auch ein wenig schade fast. Das hat schon so etwas verbissenen Charakter, denn es ist ja unbestritten, dass es den Gender Pay Gap gibt und dass der auch nach Möglichkeit verschwinden soll oder möglichst klein werden soll. Aber völlig richtig, Herr Krabbel, was Sie sagen, die Zahlen weichen voneinander ab. Man könnte sogar sagen, die liegen sehr weit auseinander. Es wird nämlich zum Beispiel mal mit einer Zahl gearbeitet, wo gesagt wird, das wären so etwas wie 18%. Und dann geht das runter bis zu 5 oder 6%. Das heißt also ein großer, großer Zwischenraum, der da entsteht. Und jetzt natürlich zu Recht die Frage gestellt, woher kommt das? Wie kann das sein, dass so unterschiedliche Zahlen da in der Welt sind? Und das liegt, und das ist ja die Krux oder das Schicksal vieler statistischer Erhebungen oder statistischer Aussagen. Es kommt immer darauf an, wie und was man das misst. Und da kann man dann natürlich so etwas reinmessen wie Wochenarbeitszeit. Da kann man so etwas reinmessen wie unterschiedliche Berufsfelder, unterschiedliche Präferenzen der Berufswahl. Das kann alles als Erklärung dafür dienen, nicht warum der Gap da ist, sondern wie groß und warum er so groß ist. Zum Beispiel wird dann auch gesagt, naja, Frauen arbeiten im Monat 18 Stunden weniger als Männer. Also da gibt da ganz, ganz viele Dinge, was, denke ich, feststeht, dass es ihn gibt und dass er weg muss bzw. kleiner werden muss.
Genau, also die Ursachen liegen vermutlich auch sehr viel tiefer und sind viel vielschichtiger. Warum hilft jetzt ausgerechnet die Transparenz bei der Bekämpfung der Lohnunterschiede?
Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute, interessante Frage. Prinzipiell ist es ja so, dass heutzutage, und das halte ich auch für richtig, Transparenz sehr hoch gehängt wird. An Transparenz hängt vieles und vieles soll transparenter werden, wenn es nicht schon transparent ist. Andererseits ist es auch, und da werden wir ja gleich nochmal drauf kommen, zu sehen, dass es gegenläufige Entwicklungen gibt. Stichwort Datenschutz werden wir gleich ja nochmal sagen. Aber ich denke, man kann feststellen, dass eine Situation, die Intransparenz fördert oder die insgesamt Intransparenz ist, da wird man sich schwer tun, Veränderungen herbeizuführen. Und letztendlich geht es ja hier um Veränderungen herbeizuführen, nämlich in dem Sinn, dass der Pay Gap kleiner werden soll. Und wenn man gar nicht so richtig weiß, worüber man spricht, also Stichwort Intransparenz, dann fällt einem das schwerer. Und deswegen denke ich, ist die Ausgangslage richtig die, dass man sagt, Transparenz ist der erste Schritt zur Abstellung von Fehlentwicklungen, einer Fehlentwicklung wie zum Beispiel hier auch dem Gender Pay Gap.
Ja, und die Transparenz ist natürlich genau das Stichwort gewesen, was man dem Gesetz entnehmen kann, das da ja heißt Entgelttransparenzgesetz. Was bewirkt dieses Gesetz? Es ist ja schon ein paar Jahre in Kraft. Was hat sich getan?
Ja, was bewirkt es? Ich hätte jetzt fast auf der Zunge gehabt zu sagen, es bewirkt nichts oder es hat nichts bewirkt. Das stimmt so nicht. Allerdings, und das fand ich eine total gute Formulierung, habe ich vor ein paar Tagen in einer Fachzeitschrift gelesen, einen Beitrag auch zur Entgelttransparenz. Und da wurde gesagt, bisher war die Entgelttransparenz und damit auch das Entgelttransparenzgesetz, was wir ja haben, ein Prinzip ohne Praxis. Ja, wurde da gesagt, ein Prinzip ohne Praxis. Ich finde, das ist ein guter Ausspruch, eine gute Umschreibung dafür, dass man doch sagen kann, das Entgelttransparenzgesetz hat enttäuscht. Viele Jahre oder einige Jahre ist es ja schon in Kraft. Es hat enttäuscht, weil es offensichtlich keinerlei Veränderungen oder merkbare Veränderungen in der Praxis gebracht hat. Es hat aber auch deswegen enttäuscht, weil es auch bürokratische Dinge gebracht hat, auf die Unternehmen abgewälzt hat, wo man sich jetzt zu Recht fragen kann aus der Unternehmerperspektive, warum habe ich das denn gemacht, wenn es doch nichts gebracht hat. Also unter dem Strich, ohne jemandem da die Schuld geben zu wollen, kann man eigentlich, und das ist fast schon Konsens sagen, dass das Entgelttransparenzgesetz, wie wir es bisher und bis heute haben, nicht großartige Wirkungen zeitigte.
Ja, und jetzt kommt vielleicht die große Rettung aus Europa. Es gibt ja die EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz. Wie wirkt sich diese aus? Die ist ja relativ frisch. Konnte die schon irgendwas bewirken?
Ja, ich denke, sie robbt sich so langsam ran, die EU-Entgelttransparenz-Richtlinie. Wie Sie ja sagen, absolut zu Recht, Herr Krabbel, sie ist in Kraft getreten letztes Jahr und sie ist jetzt europarechtlich in der Umsetzungsphase. Das heißt also jetzt gehen die Mitgliedsländer der Europäischen Union an die Umsetzung in die nationalen Rechtsordnungen. Da hat man Zeit bis zum Jahr 2026. Und da wird es Veränderungen geben, denn, und das kann man jetzt natürlich auch absolut schon sagen, wenn man die Richtlinie nur anschaut, gemessen an dem, was zum Beispiel bei uns zurzeit gilt, mit dem Entgelttransparenzgesetz, gilt die Richtlinie sehr, sehr stark darüber hinaus. Die Richtlinie zielt darauf ab, diskriminierungsfreie Arbeitsbewertungen zu beschaffen oder einzuführen, Transparenz bei der Entgeltfestlegung und Entgeltentwicklung. Und da wird es also einige Dinge geben, wo sich die Unternehmen in Anführungszeichen darauf gefasst machen können, zum Beispiel auch so etwas wie Schadenersatz und Bußgelder oder eine Beweislastumkehr. Also ganz, ganz viel, was seinerzeit ja auch schon diskutiert wurde bei uns im Rahmen des Entgelttransparenzgesetzes, was da nicht gekommen ist, kommt jetzt in Anführungszeichen über den Umweg aus Europa wieder zu uns nach Deutschland zurück.
Ja, und keine Lösung ohne Kritik. Welche Kritik gibt es denn an der europäischen Lösung? Also welche Unterschiede, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, gibt es denn zur gesetzlichen Regelung in Deutschland?
Ich denke, man kann da fast sagen, das ist so ein wiederkehrendes Schema fast schon, wenn man sich darüber unterhält, welche Kritik gibt es an EU-Regelungen, weil fast immer, meiner Meinung nach auch nicht immer ganz zu Unrecht, wird gesagt, da ist sehr, sehr viel Bürokratie, was da aufgebaut wird. Da werden, und das macht man ja in dem Zusammenhang gerne, Berichtspflichten eingeführt. Und da wird sicherlich den Unternehmen mehr an Verpflichtung auferlegt. Da wird auch natürlich mit Schwellenwerten gearbeitet. Das heißt also, kleinere Unternehmen, die werden nicht so stark oder teilweise auch gar nicht davon betroffen sein. Aber immerhin, es wird da mehr zu tun geben, mehr abzuarbeiten geben. Und natürlich werden auch die Rechtsrisiken steigen für Unternehmen. Da würde man dann immer sagen, auf der Kehrseite, naja, das steigt ja nur für die Unternehmen, die sich nicht dran halten. Das ist ja auch richtig, nicht? Also Rechtsrisiken bestehen ja häufig oder fast immer für diejenigen, die sich nicht an Rechts und Gesetz halten. Also ob das so ein Vorwurf ist oder ein berechtigter Vorwurf ist, weiß ich dann gar nicht. Aber da wird sich natürlich einiges tun und da sind auch die Kritikpunkte Was ich mir vorstellen könnte, aber da habe ich auch kein Patentrezept, wenn vielleicht die Europäische Union mal einen Weg fände, diese berechtigten gesetzgeberischen Anliegen mit weniger Bürokratie und mehr Selbstverwaltung umzusetzen, hätte man sicherlich viel an Akzeptanz gewonnen.
Ja, dann kommen wir zum dritten im Bunde, nicht ganz unbedeutend. Was sagt denn die Rechtsprechung zum Thema? Also welche Entscheidungen sollte man sich unbedingt anschauen? Da gibt es ja, wenn ich zurückblicke, so einiges, was man sich zu Gemüte führen sollte.
Ja, richtig, da sollte man tun. Ich meine, das Thema ist ja ein ganz, ganz altes und beschäftigt das Arbeitsrecht schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten. Die Entgeltgleichheit, also der Grundsatz gleiches Entgelt für gleiche Arbeit, verbotene Entgeltdiskriminierung wegen des Geschlechts, aber selbstverständlich auch wegen anderer verbotener Diskriminierungsmerkmale. Interessanterweise, und das korrespondiert so ein bisschen mit dem, was ich gerade sagte zum Entgelttransparenzgesetz, hat es da zumindest in diesem Bereich Entgelttransparenzgesetz recht wenig Rechtsprechung gegeben. Es gibt eine große Entscheidung, ein Landmark Ruling, wie man das jetzt im Englischen vielleicht sagen würde, des Bundesarbeitsgerichts aus dem Februar letzten Jahres. Das wird ja auch das Entgeltgleichheitsurteil des BAG genannt. Das ist das Urteil vom 16.02.2023. Und da wurde damit argumentiert, dass man eben in Gehaltsverhandlungen auch ganz besonders als Unternehmen darauf achten muss, dass auch da natürlich die Grundsätze der Entgeltgleichbehandlung zwischen Frauen und Männern umgesetzt werden und man sich nicht damit aus der Affäre ziehen kann als Arbeitgeberin, dass man sagt, ein männlicher Bewerber, dem mehr gezahlt wird, der hat einfach besser verhandelt. Das Ganze ist auch nicht unumstritten, diese Rechtsprechung, aber sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Urteil. Aber auch wenn man ein bisschen weiter in die Vergangenheit guckt, gibt es doch Entscheidungen des BAG, zum Beispiel auch zu dem Auskunftsanspruch nach dem Entgelttransparenzgesetz, der ja weit verstanden wird vom BAG. Das sind sicherlich auch Dinge, die in der Zukunft noch wichtiger werden mit der neuen europäischen Rechtsprechung vor der Türe.
Ja, und wenn man sich den Begriff Transparenz nochmal auf den Tisch holt, dann steht er ja zumindest erstmal auf den ersten Blick im Widerspruch zum Datenschutz. Wie verträgt sich das Ganze?
Ja, das ist richtig. Das ist der erste Blick, der da drauf fällt. Und meiner Meinung nach ist es ganz häufig und in dieser Situation auch so, dass auf den zweiten Blick es dann doch gar nicht mehr so problematisch ist. Denn die Datenschutzgrundverordnung sieht ja in ihrem Artikel 6 Absatz 1, und zwar ist das, wer es ganz genau wissen möchte, der Buchstabe klein c vor, dass ich ja Daten verarbeiten darf, um zum Beispiel rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen. Und die Verpflichtungen, die jetzt schon bestehen, Stichwort Entgelttransparenzgesetz, und die kommen werden, Stichwort Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie, das werden natürlich rechtliche Verpflichtungen sein, auf die sich auch dieser Artikel 6 DSGVO bezieht. Das heißt, ich denke, datenschutzrechtlich wird es da ganz wenig Probleme nur geben. Der Gesetzgeber wird das abbilden in dem neuen Gesetz und dann ist das aus meiner Sicht etwas salopp gesprochen, datenschutzrechtlich höchstwahrscheinlich überhaupt kein großes Ding.
Ja, und zum Abschluss würde ich gerne nochmal auf diejenigen eingehen, die gerne ja einen sehr weiten Begriff von Risikomanagement an den Tag legen. Können sich Arbeitgeber einer diskriminierungsfreien Vergütung, also im Sinne der Rechtsprechung beziehungsweise dann der kommenden Richtlinie, ob gewollt oder ungewollt, überhaupt noch verschließen? Also was droht Unternehmen, die das Ganze ignorieren?
Ja, das Szenario wird sich verschärfen. Das Entgelttransparenzgesetz, wir hatten es ja gerade schon erwähnt, hat da wenig getan auf dieser Seite der Sanktionen bei Verstößen. Da gab es dann die Rechtsprechung, die gesagt hat, naja gut, da kann man vielleicht mit einer Beweislastumkehr auch arbeiten. Das haben die dann aus dem AGG rausgezogen, aus dem Paragraphen 22 AGG, weil das Entgelttransparenzgesetz das noch nicht hergab. Aber wie gesagt, das wird sich ändern mit der Umsetzung der neuen EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz. Da wird es, Stichwort Beweislast, eine Beweislastumkehr geben. Da wird es Bußgelder geben, da wird es Schadenersatzansprüche geben. Also das ganze Regime wird stark verschärft werden. Aber, und das ist mir ganz besonders wichtig, das zu sagen, gut beratene und gut aufgestellte Arbeitgeberinnen, denen muss man das überhaupt nicht sagen, die muss man dazu gar nicht zwingen. Für die ist es eine Selbstverständlichkeit, diskriminierungsfreie Vergütung und diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld zu schaffen. Das ist eine Selbstverständlichkeit und ein Ding, der Notwendigkeit für jedes gut geführte Unternehmen. Und da braucht man, und das ist auch meine Erfahrung in der Praxis, in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen gar keinen gesetzlichen Zwang dazu, weil es gemacht wird, weil man es erkannt hat, dass es gut ist. Aber selbstverständlich gibt es auch die anderen und die werden sicherlich den Zwang zu spüren bekommen.
Ein ganz wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, lieber Dr. Lelei. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Sie wollen mit Ihrem Unternehmen auf die Kurzgefragt-Bühne? Schreiben Sie einfach eine Mail an aua.anzeigen@husmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.